trotzdem Ja zum Altsein sagen und die Lebensfreude bewahren. Unter diesem Thema steht heute unser RM Spektrum auf Radio Maria Österreich. Am Mikrofon begrüßt Sie sehr herzlich Gudrun Trausmuth. Der Titel der Sendung ist identisch mit jenem eines Buches, das Elisabeth Gur und Elisabeth Lukas kürzlich herausgegeben haben. Trotzdem Ja zum Altsein sagen, die Lebensfreude bewahren. Erschienen ist dieses Buch 2023 im Berchtoldsdorfer Plattform Verlag. Elisabeth Lukas kennen Sie alle. Sie ist die Meisterschülerin Viktor Frankls und die Weiterentwicklerin seiner Logotherapie. Hier auf Radio Maria haben wir eine lange Reihe von Sendungen mit ihr auf unserer Radiothek. Hören Sie gerne hinein. Elisabeth Gur wiederum ist eine Schülerin von Elisabeth Lukas und arbeitete 30 Jahre lang als Logotherapeutin im Pflege- und Betreuungszentrum Mödling. Und im Pflege- und Betreuungszentrum Mödling war ich für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, bei der Präsentation des Buches Trotzdem Ja zum Altsein sagen und darf Ihnen im Folgenden die Ausführungen von Elisabeth Lukas und Elisabeth Gur präsentieren.
Dieses Buch, um das es geht, ist ein Buch von zwei Damen, die beide Elisabeth mit Vornamen heißen und beide Sissi gerufen werden, also ein Buch von Sissi und Sissi. Es ist aber auch ein Buch von zwei Logotherapeutinnen. Die Logotherapie ist eine sinnzentrierte Psychotherapie, die von Viktor E. Frankl begründet worden ist. Und Professor Frankl war Arzt, Philosoph, Psychiater, Neurologe, hat von 1905 bis 1997 gelebt, war einer der großen Söhne Österreichs und hat eben eine sehr würdige und effiziente Psychotherapieform entwickelt. Und ich habe als junge Studentin noch das Glück gehabt, ihn kennenzulernen. Ich habe ihn persönlich gekannt, ich durfte von ihm lernen. Ich darf also sagen, ich bin eine Schülerin von Frankl und Frau Gur ist eine Schülerin von mir, eine der Besten, muss ich dazu sagen. Ich habe viele Schülerinnen und Schüler gehabt, aber sie ist eine der Besten. Weil ich habe in meinen späteren Wirkungsjahren auch als Dozentin und Lehrtherapeutin eben Schüler und Schülerinnen ausgebildet. Es ist also auch ein Buch von zwei Logotherapeuten. Und außerdem ist das in das Buch sehr viel praktische Erfahrung eingeflossen. Frau Gur hat 30 Jahre lang Besuchsdienst gemacht in Alten- und Pflegeheimen und hat in ihren Gesprächen mit den Heiminsassen und mit den Pflegerinnen und mit den Angehörigen die Logotherapie ganz wunderbar angewandt und vielen Menschen Rat und Hilfe geschenkt und also in diesen 30 Jahren ein großes Werk eigentlich geschaffen. Ich selber habe auch über 30 Jahre Psychotherapie gemacht und das heißt, wir haben also miteinander 60 Jahre lang mit alten, kranken, hilfsbedürftigen, ratsuchenden Menschen zu tun gehabt, mit Menschen, die in Krisen gekommen sind, in Nöten, in seelischen Nöten waren. Und so dürfen Sie darauf vertrauen, dass das, was in dem Buch niedergelegt ist und was Sie an Tipps gesagt haben, dass das auch eine gewisse Relevanz hat. Ja, wir haben aber nicht nur eine gewisse Fachkompetenz, wir haben auch eine persönliche Erfahrung. Wenn man über das Alter schreibt oder spricht, dann sollte man wissen, wovon man redet. Und das ist bei uns der Fall. Ich habe vor ein paar Tagen meinen 81. Geburtstag gefeiert. Frau Gur ist ein bisschen jünger als ich. Aber ich glaube, wir haben eine gewisse Berechtigung, über das Alter zu sprechen. Ja. Der Buchtitel, Trotzdem Ja zum Altsein sagen, der ist in Anlehnung an einen Bestsellertitel von Frankl gewählt worden. Frankl war Überlebender von 4 Konzentrationslagern im Zweiten Weltkrieg und hat Unmittelbar nach seiner Befreiung hat er dieses Buch geschrieben. Er ist wirklich durch die Hölle gegangen. Er hat fast alle Angehörigen verloren. Er hat alles eigentlich verloren im KZ. Und trotzdem ist er mit einer großartigen Haltung ins weitere Leben gegangen. Er war nicht verbittert, er war nicht böse, er war nicht irgendwo total geknickt, er war auch nicht rachsüchtig oder ist auch nicht in irgendein posttraumatisches Psychosyndrom hineingeschlittert. Er hat manchmal zu mir gesagt, ja, mein erstes Leben, so hat er es genannt, ist im KZ gestorben, aber mir ist ein zweites Leben geschenkt worden und ich möchte mich dieses zweiten Lebens würdig erweisen. Und so hat er es ausgedrückt und hat auch nach seiner Befreiung vielen, vielen Menschen durch sein Werk und auch als Arzt praktisch geholfen. Und er hat diese wunderbare Haltung in diesem Buch trotzdem Ja zum Leben sagen niedergelegt. Und wir haben gedacht, wir möchten uns da anschließen und sagen, ja, also es ist irgendwie ein bisschen ähnlich. Auch das Alter hat ja seine Beschränkungen, seine Behinderungen. Es ist ja nicht ganz so einfach, das Alter durchzustehen. Und deswegen haben wir diesen Titel gewählt, trotzdem Ja zum Altsein sagen. Dabei muss man eigentlich eingestehen, alt sein zu dürfen, ist im Prinzip ein Privileg. Ein Privileg ist es, wenn man alt sein darf und alt werden darf. Denn die Alternative ist ja jung sterben. Und das gefällt uns gar nicht. Ne? Also es ist eigentlich ein Privileg, alt sein zu dürfen. Und mit Privilegien ist das so eine Sache. Sie sind nicht dazu da, dass man sie einfach genießt, dass man sagt, ja, ich habe halt Glück gehabt, nicht? Sondern Privilegien sind im Grunde eine Verpflichtung. Nämlich die Verpflichtung, dass man von dem bisschen Glück, was einem da geschenkt worden ist mit dem Privileg, dass man von diesem Glück ein bisschen was austeilt an diejenigen Menschen, die weniger privilegiert sind als man selber. Es ist ja so, nur der Reiche kann den Armen unterstützen. Nur der Gesunde kann den Kranken helfen, nicht? Nur der Gebildete kann dem weniger Gebildeten eine Information geben oder etwas erklären und so weiter. Und so ist es auch eine Verpflichtung des Menschen, wenn er alt geworden ist, eine Verpflichtung, etwas auszugeben aus seiner Lebenserfahrung und eine Verpflichtung, ein gutes Vorbild zu geben. Ein gutes Vorbild, in dem man darstellt, dass man auch im Alter noch ein lebenswertes Leben führen kann, wie so gut es eben geht. Es ist ja so, die jüngere Generation, unsere Kinder, Enkelkinder und so weiter, die gehen ja denselben Weg wie wir. Wir sind ihnen ja nur ein Stück vorausgegangen. Die werden ja auch einmal alt werden. Und wenn wir ihnen nur vorjammern, wie schrecklich es ist im Alter, dass man so einsam ist, dass man aufs Abgleis gestellt ist, dass sich keiner mehr um einen kümmert, dass man dauernd Wehwehchen hat, dass man dauernd irgendwelche Hindernisse hat, über die man nicht mehr drüber kommt und so weiter. Wenn wir ihnen das dauernd vorjammern, dann kriegen die Angst davor, alt zu werden. Und wir wollen doch nicht der jungen Generation Angst machen. Wir wollen ihnen Mut machen. Wir wollen ihnen Zuversicht zum Leben vermitteln. Das brauchen sie in der heutigen Zeit mehr denn je. Und deswegen ist es wichtig, dass wir im Alter zeigen, jawohl, es hat jeder Lebensabschnitt, hat seine Schönheit. Auch das Alter hat noch manche Schönheit. Und jeder Lebensabschnitt kann noch zur Fülle gelebt werden, wenn es nur irgendwie geht. Und man kann ein sinnvolles Leben bis zuletzt gestalten, wenn man noch einigermaßen gut beisammen ist. Und da kommt eben jetzt eine Einschränkung ins Spiel. Eine Einschränkung, die ich machen muss, jawohl. Die Person, die wir sind, ist auf den Organismus, den sie hat, angewiesen. Das ist eine Beziehung zwischen der Person, die wir sind, und unserem Organismus, wie zwischen dem Geiger und seiner Geige. Der Geiger kann seine Musikalität nur ausdrücken über die Geige. Er kann die Melodien seines Lebens sozusagen nur spielen, wenn die Geige intakt ist. Und wenn sie sehr beschädigt ist, wenn der Resonanzboden brüchig ist, wenn die Saiten gerissen sind, dann kann er eben nicht mehr gut spielen und dann kann er nicht mehr zeigen, seine Musikalität zeigen. Und so ist es auch mit der Person. Wenn ihr Organismus so beschädigt ist, dass das Gehirn sehr beschädigt ist, dass also das Gehirn nicht mehr richtig funktioniert, altersbedingt, man verwirrt ist, man dement ist und so weiter, dann kann die Person nicht mehr wirklich ausdrücken, wer sie selber ist. Sie kann nicht mehr wirklich gestalten, was sie gestalten möchte. Und das, da verwandelt sich diese Verpflichtung des Privilegs, verwandelt sich in eine Herausforderung. In die Herausforderung, das Leben dennoch noch zu meistern, nach besten Kräften zu meistern. Und das ist auch eine Herausforderung an die Angehörigen und an die Pflegenden, wie man mit solchen Menschen, die altersbedingt vom Organismus her eingeschränkt sind, wie man mit ihnen umgeht. Und darüber wird meine Co-Autorin jetzt einiges sagen. Sie hat auch eine Ausbildung in Validation und sie hat ganz wunderschön die Logotherapie und die Validation miteinander vereint. Bitte.
Ich freue mich heute Ihnen über die Erfolge von den Methoden Validation und Logotherapie berichten zu können. Ich habe auch ein schönes Beispiel mitgebracht, an dem man ganz konkret sehen kann, wie diese beiden Methoden gut miteinander können. Und zwar heißt das Besuchszeit im Pflegeheim, Validation für die Mutter, Logotherapie für die Tochter. Ich beobachtete schon seit längerer Zeit, wie genervt, traurig, ja verzweifelt sich eine Tochter beim Besuch ihrer alten Mutter im Heim verhält. Ich habe die beiden schon gekannt, weil ich ja auch öfter dort war. Und sie bemüht sich ehrlich, die Tochter, alles richtig zu machen. Aber im Verlauf des Besuches wird es immer schlimmer. Die Mutter weiß nicht, wer sie ist, wer die Tochter ist, sagt immer, dass es lieb ist von der Mizi, dass sie auf Besuch kommt, das ist die Nachbarin, aber ihre Tochter kommt leider nie. Die Tochter wird schön langsam verzweifelt, wird immer röter im Gesicht. Gleichzeitig fügt sie mürrisch hinzu, sie braucht ja nicht kommen, ich habe mich ja nie mit ihr verstanden. Die Tochter versucht verzweifelt aufzuklären, dass sie ja da sitzt und täglich besuchen kommt. Und es ist vergeblich, die Mutter reagiert überhaupt nicht. Auf die Frage, womit die Mutter denn Freude hätte, was sie ihr bringen könnte, erklärt die Tochter gar nichts oder gibt falsche Antworten. Völlig fertig und deprimiert schleppt die Tochter die Mutter dann hinunter in den Park, damit sie in die frische Luft käme. Als sie wieder auf die Station kommen, hat die Tochter Tränen in den Augen, lauter rote Flecken am Hals und ich spreche die Tochter an und biete ihr an, ihr zu helfen, wenn sie das möchte. Hier geht gar nichts mehr ohne Validation für die Mutter, aber auch eine Hilfestellung für die Tochter ist dringend nötig. Zuerst erkläre ich ausführlich den kognitiven und psychischen Zustand der alten Frau. Sie kann aufgrund ihrer fortgeschrittenen Demenz einfach nicht anders reagieren. Auf gar keinen Fall kann die Tochter das aggressive bzw. teilnahmslose Verhalten auf sich persönlich beziehen. Daher sind auch Schuldgefühle überhaupt nicht angebracht. Ich erkläre die Grundprinzipien der Validation und dass es trotz der hohen Demenzstufe eine gute Möglichkeit gibt, mit ihrer Mutter in einer Weise zu kommunizieren, die für beide sinnvoll ist und Freude macht. Ich setze mich zur Mutter und demonstriere so ein Validationsgespräch. Ganz ruhig frage ich Dinge aus der Zeit, als die alte Frau eine tüchtige junge Mutter war, schwere Kriegs- und Nachkriegsjahre durcherlebte und bewältigte. Das sind Dinge, die in ihrem Langzeitgedächtnis gespeichert sind. Und sie antwortet gerne und weiß sehr viel, aber wenn der Satz gesagt ist, dann ist es auch schon weg aus ihrem Gedächtnis. Aber das macht nichts. An dem ruhigen, frohen Gesichtsausdruck merkt die Tochter, dass dieses Gespräch schöne Erinnerungen weckt. Und meine wertschätzenden Bemerkungen zwischendurch machen die alte Frau stolz und selbstsicher. Später stimmt sie in ein Lied ein, das ich singe, und sie kann, zum Unterschied von mir, alle drei Strophen. Wir kommen zum Ende des Besuchs. Länger als 20 bis 30 Minuten wäre es der alten Frau nicht möglich, sich auf validierende Gespräche einzustellen. Es wäre zu anstrengend. Die Tochter ist ganz glücklich, ihre zufrieden lächelnde Mutter wieder ins Zimmer zu bringen, mit dem Gefühl, dass sie ihre Zeit sinnvoll mit ihr verbracht hat. Die Tochter lernte sehr rasch auf dieser neuen Ebene zu kommunizieren, weil sie sah, wie viel Sicherheit, Geborgenheit und Würde sie damit ihrer Mutter vermitteln konnte. Es war nicht mehr wichtig, ob sie die Mutter erkannte oder ob sie sie für die Mitzi hielt. Dieses Gefühl, etwas Gutes für die Mutter, die sie ja liebte, getan zu haben, wirkte sozusagen als Nebeneffekt auf ihre ganz persönliche Befindlichkeit. Zum ersten Mal ging sie zufrieden vom Heim weg und freute sich schon auf den nächsten Besuch. Die Tochter hat ihre Mutter nach langer Zeit wieder so erlebt, wie sie sie kannte. Beim Erzählen von Gipfelerlebnissen, von dem mühsamen Einbringen der Herbsternte in die Scheune, erkannte sie hinter der zeitweise dementen Fassade wieder ihre alte Mutter. Ihre Mutter, die trotz allem auch jetzt noch ein Leben in unverlierbarer Würde und unzerstörbarer Geistigkeit führte. Ich habe in vielen Gesprächen diese herrliche Frankl-Gedanken zu diesem Thema der Tochter vermittelt. Dieses neue, tröstliche Wissen hat ihr sehr viel Kraft und Zuversicht gegeben. Jetzt weiß sie um die Sinnhaftigkeit ihrer Besuche und genießt beim Nachhausegehen ein trotz allem dankbares, zufriedenes Gefühl. Die Tochter hat in der Zwischenzeit selber ein Kurzseminar in Validation besucht, um noch besser und verständnisvoller agieren zu können. Auch einschlägige Bücher habe ich ihr immer wieder mitgebracht, damit sie die Situationen gut bewältigt, wo auch Beispiele drinnen waren. Ja, und das war eigentlich wunderschön. Also da habe ich mich gefreut, weil es waren dann beide zufrieden.
Natürlich, selbst wenn man bei klarem Verstand ist, wenn es Gehirn noch gut funktioniert und vielleicht gerade dann, gibt es auch Aspekte, mit denen man sich schon im Alter sehr auseinandersetzen muss, zumindest spätestens im Alter, würde ich sagen. Nämlich das eine ist die eigene Vergangenheit und das andere ist die Tatsache der eigenen Vergänglichkeit, also der Endlichkeit und Sterblichkeit. Also im Alter hat man ja eine ziemlich lange Vergangenheit hinter sich. Nicht immer alles ist so gelaufen, wie man es gern gehabt hätte. Manches bedauert man vielleicht und so weiter. Also irgendwie muss man ja mit dieser eigenen Vergangenheit zurande kommen. Und das andere ist eben, dass man sehr genau im Alter weiß, dass der Tod vor der Türe steht. Dass er jeden Tag eigentlich erreichen kann oder erwischen kann und man jeden Tag sein Leben beenden kann. Also mit diesen zwei Aspekten muss man sich befassen und Professor Frankl hat dazu sehr schöne Gedanken in seinen Büchern geäußert und eines davon, ein Gleichnis davon möchte ich hier herausnehmen, das hier auch schon angeklungen ist, ein berühmtes Scheunengleichnis, in dem er gesagt hat, wir sollten nicht primär auf die Stoppelfelder schauen, auf die abgeernteten Stoppelfelder unseres Lebens, sondern wir sollten zuerst einmal schauen in die Scheune, in die das gute Korn eingefahren worden ist, oder in die Speicher, wo sie das Korn unseres Lebens, die Ernte unseres Lebens hineingekommen ist. Wir sollten also den Blick wenden, nicht von dem, was da alles weggefallen ist und nicht mehr erreichbar ist, und so weiter, sondern das, was geborgen ist, gleichsam in der Vergangenheit unserer Lebensgeschichte. Denn so sagt er, in der Vergangenheit ist nichts unwiederbringlich verloren, sondern alles unverlierbar geborgen. Es ist alles, wie es gelebt worden ist, in der Vergangenheit oder in der ewigen Wahrheit gespeichert, könnte man sagen. Und aus dieser Wahrheit und der Vergangenheit fällt es nicht heraus. Es gibt keine überdimensionale Schere, die irgendetwas herausschneiden könnte aus unserer Geschichte oder Vergangenheit. Und dieser Blick in diese Scheune sollte auch in erster Linie dem eingefahrenen Guten sozusagen, das Gute soll zählen und dieses Gute, das Blick soll sich auf dieses Gute richten und nicht immer nur auf das Schlechte. Wir neigen ein bisschen dazu, eher das Schlechte im Fokus zu haben, aber wir sollten mal schauen, was ist uns alles geglückt, was ist uns alles gelungen im Leben und wo sind wir überall beschenkt worden, wo hat das Schicksal Gnade walten lassen, wo sind wir vielleicht an einem Unglück gerade haarscharf vorbeigeschrammt. Auch das, was uns erspart geblieben ist, ist ein Glück. Und so manches ist uns auch erspart geblieben im Leben, was viel schlechter hätte ausgehen können. Und so sollten wir den Blick einmal wenden in der Vergangenheit auf all das Gelungene, Geschenkte, Schöne und Kostbare. Und es ist ein unglaublich tröstlicher Aspekt, zu bedenken, dass das geborgen ist und dass auch der Tod keinen Zugriff hat zu dieser Scheune der Vergangenheit. Wir denken, der Tod ist so allmächtig, er kann alles vernichten, aber alles kann er nicht vernichten. Es ist vor dieser Scheune, es ist wie ein Stoppschild. Da kann er nicht hinein. Er kann nichts herausnehmen aus dem gelebten Leben, so wie es war. Ich möchte Ihnen dazu ein Beispiel erzählen, und zwar ein persönliches Beispiel. Ich hätte das nicht persönlich erzählt, wenn ich nicht hier stünde. Aber hier in diesem Pflegeheim, dieser Ort ist mit einer Erinnerung für mich verbunden. Mein Mann ist vor 9 Jahren gestorben. Und bevor er gestorben ist, war er 3 Monate hier in einer Kurzzeitpflege. Vielleicht gibt es noch jemand, der sich erinnert, ja, an ihn. Er ist hier sehr gut betreut gewesen. Es war so, dass es zu Hause nicht mehr ging, weil er dauernd gestürzt ist und ich nicht aufheben konnte und so weiter. Und ich möchte also hier meinen Dank noch einmal zum Ausdruck bringen, für diese, alle, die hier im Pflegeheim sich um meinen Mann liebevoll gekümmert haben. Also er war hier 3 Monate gut betreut, wir haben es dann noch einmal versucht zu Hause, aber er war schon so krank, er ist kurze Zeit darauf gestorben. Und sehen Sie, ich war mit meinem Mann 44 Jahre glücklich verheiratet. Ich beschönige nichts. Es war wirklich eine wunderbare Ehe. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir jemals einen ernsten Streit hatten. Und wenn man 44 Jahre glücklich verheiratet ist und dann den Partner verliert, das ist wie wenn die Hälfte von einem selbst stirbt, so ungefähr. Das ist ein immenser Schmerz. Aber auf der anderen Seite ist diese 44 Jahre glückliche Ehe ist ein solcher Schatz in meiner Vergangenheit, in meinem persönlichen Scheune ist das so ein Schatz, dass ich nur dankbar sein kann und nur Freude darüber haben kann, dass mir das geschenkt war. Und diese Dankbarkeit und diese Freude, die balanciert diesen Schmerz aus. Das heißt, das hält sich die Waage. Diese große Trauer kann mich nicht so überwältigen, weil auf der anderen Seite diese große Dankbarkeit und Freude da ist. Und sehen Sie, der Tod, sein Tod, auch mein Tod, kann nicht ein Jahr von diesen 44 glücklichen Ehejahren wegnehmen, nicht eine Stunde. Er kann auch nicht aus einer glücklichen Ehe eine unglückliche machen. Er kann weder die Quantität anrühren, noch die Qualität anrühren dessen, was geborgen ist in der Vergangenheit. Da kommt er nicht hinein. Was der Tod allerdings kann, das ist wieder seine Mächtigkeit. Er kann alles, was auf dem Kornfeld draußen steht, was man vielleicht noch ernten könnte, das kann er mit einem Schlag wegnehmen. Da kann er seine Sense nehmen und alles wegmähen, sozusagen. Er kann es die Zukunft nehmen, er kann es die Gegenwart nehmen. In die Vergangenheit kommt er nicht hinein, aber das, was auf dem Kornfeld vielleicht noch da ist, für die Menschen ist nicht mehr so viel da, aber etwas steht noch draußen und das kann der Tod uns wegnehmen. Und ich möchte da eine ernste Warnung auch an Sie, auch an die Jüngeren von Ihnen aussprechen. Alles, was an Möglichkeiten in der Zukunft, an schönen Möglichkeiten da ist, die Sie noch verwirklichen könnten, alles, was Sie noch ein bisschen Liebe hineingeben könnten in diese Welt, alles, wo Sie noch diese dunkle Welt eine Spur heller machen könnten, alles, was da draußen steht, schieben Sie es nicht auf. Der Tod hat es in seinem Rachen, er hat es zwischen den Zähnen sozusagen. Nur wenn Sie es verwirklichen, nur dann ziehen Sie es ihm aus den Rachen und nur dann bringen Sie es hinein in die Wahrheit und in die Vergangenheit. Aber alles, was Sie in der Zukunft vor sich herschieben, kann in jeder Zeit der Tod wegfressen. Und auch dazu möchte ich Ihnen ein kleines Beispiel aus meiner eigenen Geschichte erzählen, das vielleicht ein bisschen eindrücklich ist, weil es ist lange her und dennoch, immer noch denke ich manchmal daran. Ich habe seit den 1980er Jahren habe ich Bücher geschrieben, so ein kleines Hobby von mir. Und diese ersten frühen Bücher, die habe ich immer einer Person gewidmet. Und in den 90er Jahren war wieder mal ein Buch unterwegs und das hatte ich meinen Schwiegereltern gewidmet. Meine Schwiegereltern waren ganz liebe Leute und haben mich sehr freundlich in ihre Familie aufgenommen, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Und ich wollte ihnen dieses Buch mit der Widmung überreichen und wollte ihnen meinen Dank aussprechen und eben sagen, dass ich mich so wohl gefühlt habe, auch in ihrer Familie und so weiter. Also das Buch war unterwegs und irgendwann kamen die Druckfahnen und in den Druckfahnen war diese Widmung vergessen, vom Verlag vergessen. Und ich habe aber, ich weiß nicht, halt zu flüchtig drüber geschaut, ein bisschen schnell, wahrscheinlich war ich unter Zeitdruck, ich habe es übersehen, dass die Widmung vergessen war und habe die Druckfahnen zurückgeschickt, na, dann kam das Buch heraus ohne die Widmung. Und es war so, wir waren damals, wir haben in Deutschland gewohnt, meine Schwiegereltern waren in Graz, wir haben sie nicht oft gesehen, aber wir haben sie dann, es war glaube ich Osterzeit, haben sie besucht, aber weil die Widmung nicht im Buch war, habe ich das Buch gar nicht mitgenommen. Und eigentlich habe ich mich gar nicht aufgeregt. Ich habe mir damals gedacht, macht nichts, ist nicht schlimm, in der nächsten Auflage gebe ich die Widmung rein und dann hole ich das nach. Ja, dachte ich. Zu Ostern waren wir bei den Schwiegereltern. Im Sommer ist mein Schwiegervater gestorben und wenige Wochen darauf meine Schwiegermutter. Und diese kleine Freude, die ich meinen Schwiegereltern hätte machen können, mit der Widmung und mit den anschließenden Worten, die hat mir der Tod einfach weggefressen. Weggefressen, er hat sie geschluckt und die Möglichkeit war weg. Und deswegen möchte ich Ihnen sagen, was Sie vorhaben an schönen Sachen, gehen Sie bei Zeiten daran und schieben Sie es nicht auf. Das, was am Kornfeld steht, wer weiß, wie lange es steht. Aber auch für den alten Menschen, ein bisschen etwas steht noch draußen. Und auch der alte Mensch sollte schauen, vieles ist abgeerntet, aber da oder dort gibt es noch gutes Korn. Gerade wenn es in der Scheune irgendwo ein bisschen Unkraut mit hineingerutscht ist, dass ein bisschen stachelig ist, dass man irgendwas falsch gemacht hat. So. Gerade dann wäre es wichtig, dass man noch gutes Korn holt und einfach drauflegt. Man kann auch das Schlechte nicht aus der Vergangenheit rausnehmen, aber man kann immer noch was Gutes nachreichen, solange man halt lebt. Ja, wenn jemand nicht dieses Bewusstsein hat, dass vielleicht noch irgendwas auf ihn warten könnte, dass irgendwas noch am Kornfeld sein könnte, wenn jemand nicht dieses Bewusstsein hat, dann kann es passieren, dass ihm das Leben sehr leer erscheint. Das sagt man auch, ja, mich braucht niemand mehr, ich bin für nichts mehr gut, wofür soll ich überhaupt noch leben und so. Dann kann sich so etwas wie eine Depression einnisten und da kann man aber unter Umständen auch logotherapeutisch helfen. Und ich glaube, du hast da so schöne Beispiele dazu, wie du da geholfen hast in solchen Fällen. Bitte.
Der Wille zum Sinn, Ressourcen finden. Das handelt jetzt nicht hier im Heim, sondern das war dann schon viel später, da war schon meine Ausbildung fertig. Und da kommt eine ältere Dame zu mir, eine psychotherapeutische Beratung. Und sie ist völlig deprimiert, traurig. Erzählt, dass sie früher Lehrerin war und das hat ihr sehr gut getan und gut gefallen und viel Freude gemacht. Und jetzt hat sie überhaupt keinen Kontakt zu ihren Kolleginnen mehr. Sie hat mir das genau gesagt, warum, aber das hat jetzt nichts zur Sache. Sie ist sehr einsam und familiäre Bindungen gibt es auch keine. Und sie fühlt sich total unnütz. Also wenn sie nicht auf der Welt wäre, wäre es genauso gut. Und das hat sie so deprimiert, dass sie beim Arzt war. Der hat ihr Antidepressiva gegeben, die haben aber alle nichts genützt. Und schlafen kann sie auch nicht mehr. So, jetzt habe ich überlegt, wie kann man ihr da helfen? Was hätte vielleicht Frankl an Ressourcen gefunden? Man soll aber die Ressourcen nicht selber ihnen sagen, sondern sie suchen lassen. Und sie finden es auch. Ich habe nur gesagt, ich war eine Zeit lang in St. Gabriel im Migrantenzentrum und da wusste ich zufällig von einer armen türkischen Familie, die haben einen kleinen Volksschulbuben und der kommt halt bei überhaupt nichts mit, weder beim Deutsch noch in der Schule noch bei irgendwas. Und er ist ganz verzweifelt und die Eltern sind auch verzweifelt. Die haben weder Zeit noch Geld, das Kind zu fördern. Und die Idee habe ich hier ein bisschen geschildert, dass es hier vielleicht irgendwas geben könnte. Und sie hat mit so viel Sachkenntnis und Wertschätzung ist sie an diese Aufgabe herangegangen. Der Bub war froh, dass sich endlich jemand um ihn gekümmert hat, so eine liebe Hilfe zu haben und hat sich so bemüht, seine Defizite aufzuholen. Er hat ja gemerkt, sie will ihm ja nur helfen, nicht? Und auf einmal hat er einen Eifer gekriegt und hat auch Deutsch gelernt, das hat sie aber auch sehr geschickt gemacht. Sie hat Kinder eingeladen, hat es miteinander reden lassen, hat ein bisschen ausgebessert. Das war natürlich schöner, als wenn er in der Schule sitzt und keinen Ton versteht, weil er halt nur Türkisch kann. Nach einigen Monaten hatte der kleine Kerl sein Klassenniveau erreicht. Die Lehrerin brauchte weder Antidepressiva noch Medikamente gegen die Schlafstörungen, denn in der Nacht ist ihr viel eingefallen, was sie mit dem Kind machen konnte. Sie war so stolz, von ihrem Wissen und von ihrer Achtsamkeit weiterschenken zu können. Das hat ihr Selbstwertgefühl gehoben und sie hat sich wieder viel besser gefühlt. Auch ihr soziales Leben kam wieder in Schwung. Sie tauschte sich mit Kolleginnen aus, ging in die Schule und sagte, dass sie mit dem Kind arbeitet und wo man denn noch fördern könnte und was er denn noch braucht. Sie knüpfte neue Freundschaften auch mit den Lehrern dort und war rundherum beschäftigt. Später organisierte sie auch Kinderfeste für ihren Schüler, lud Schulfreunde ein und glich so die familiären Defizite aus, weil die Eltern haben ja keine Zeit gehabt. Die Eltern waren sehr dankbar und glücklich und die Lehrerin hatte einen Sinn und eine Aufgabe für ihre Pensionszeit gefunden. Es wurde für alle Frieden geschaffen.
Zufriedenheit hat auch viel mit Frieden zu tun, wie du sagst. Und Frieden ist auch für den alten Menschen ganz, ganz wichtig. Frieden zu schließen mit sich, mit seinen Angehörigen, mit seinen Freunden, mit seiner Mitwelt. Ohne Frieden lebt man nicht gut und stirbt man nicht gut. Und deswegen ist das Friedensthema, also so ein aktuelles Thema, ist auch in diesem Buch drin ein Thema, dem wir uns gewidmet haben. Ich möchte Ihnen dazu eine Anekdote aus diesem Buch vorlesen. Der russische Schriftsteller Marschak beobachtete einmal 6- bis 7-jährige Kinder beim Spiel. Was spielt ihr? Fragte er sie. Wir spielen Krieg, antworteten die Kinder. Daraufhin erklärte ihnen der Schriftsteller, wie kann man nur Krieg spielen? Ihr solltet lieber Frieden spielen. Das ist eine gute Idee, sagten die Kinder. Dann schweigen, Beratung, tuscheln, wieder schweigen. Da trat ein Kind vor und fragte, Großväterchen, wie spielt man Frieden? Ich kann Ihnen eines sagen, wie man Frieden nicht spielt, nämlich indem man Gleiches mit Gleichem vergilt. Ja, indem man nach dem alten Prinzip, Auge um Auge und Zahn um Zahn, muss ich vorstellen, wenn immer jemand, dem ein Auge ausgeschlagen ist, ein anderem ein Auge ausschlagt, dann sind am Ende sind alle blind und alle zahnlos und das heißt, sie sind nicht mehr lebensfähig. Und das ist auch wirklich das Ende. Konflikte können derart eskalieren. Ja? Also der Konfliktforscher Friedrich Glaser, vielleicht kennt ihn jemand, der hat verschiedene Eskalationsstufen definiert. Und die letzte Stufe hat er genannt, gemeinsam in den Abgrund. So hat er die letzte Konfliktstufe genannt. Nicht? Ja. Also, wie schafft man Frieden? Das ist wirklich eine ernste Frage. Aber nicht dadurch, dass man zurückschlägt, dass hingeschlagen wird, zurückgeschlagen wird, wieder hingeschlagen wird, wieder zurück. Auf die Weise kann man Frieden niemals schaffen. Ich habe so viel Familienberatung gemacht, Eheberatung gemacht. Ich habe gesehen, es schaukelt sich immer, ein typischer Teufelskreis schaukelt sich auf. Ein Teufelskreis, bei dem jeder die Schuld dem anderen gibt. Immer der andere ist schuld. Das ist, das ist wie ein Zirkelprozess, der sich hinein, wie eine Schraube geradezu, die sich hineinsteigert. Das schaut so aus: Der Vater ist aggressiv, weil ihn keiner in der Familie mag. Und keiner in der Familie mag den Vater, weil er aggressiv ist. Ne? Und das hat ein langes Leben, das Zeug. Oder die alten Eltern nörgeln immer an ihren erwachsenen Kindern herum, weil die erwachsenen Kinder sie so selten besuchen. Und die erwachsenen Kinder besuchen sie so selten, weil die Eltern immer an ihnen herumnörgeln. Ja. Und der Lehrer bietet keinen interessanten Unterricht, weil ihn die Schüler dauernd ärgern. Und die Schüler ärgern ihn dauernd, weil der Unterricht zu fad ist. Es sind immer dieselben Teufelskreise. Und wenn Sie mit den Einzelnen sprechen, die sagen Ihnen immer dasselbe. Der Vater sagt, ja, ich wäre ja nicht so aggressiv, wenn die anderen lieb und nett und freundlich wären. Ja, die anderen Familien sagen, ja, wir wären ja nett und freundlich, wenn der Vater nicht so aggressiv wäre. Ja? Immer die Schuld am anderen. Und wissen Sie, das ist nicht nur so bei den großen Kriegsparteien so, das ist schon bei den Kindergartenkindern so. Wenn die Kindergartenkinder miteinander streiten und die Kindergärtnerin fragt, was ist los mit euch? Der Fritzi hat angefangen, ja? Der Hansi hat angefangen. Immer ist der andere, der angefangen hat. Immer, ich habe in meiner ganzen Beratung von Konfliktfällen nie erlebt, dass einer aufrecht sich hingestellt hätte und gesagt hätte, ich habe angefangen, ich habe den Konflikt angefangen, indem ich aggressiv war oder irgendjemand gekränkt habe oder geschmäht habe. So, niemand hat das gesagt. Jeder sagt, der andere hat mich provoziert, der hat mich frustriert, der andere ist schuld. Und dabei, wissen Sie, ist es gar nicht wichtig, wer angefangen hat. Es ist gar nicht wichtig. Alles hat seine Vorgeschichte. Wichtig ist, wer aufhört, wer das beendet, wer diesen Teufelskreis durchbricht. Das ist die Frage. Wer durchbricht ihn? Und durchbrechen kann man nur, indem man nicht Gleiches mit Gleichem vergilt. Wenn man immer Gleiches mit Gleichem, wenn Unrecht wieder mit Unrecht beantwortet, Gewalt mit Gewalt, Hass mit Hass, ja, dann hört das nie auf. Ja? Die modernen Neuropsychologen, die sagen nicht Auge um Auge und Zahn um Zahn, die sagen, es sind Verletzte, die andere verletzen. Ja, mag ja sein. Aber stellen Sie sich vor, der A ist ein Verletzter und verletzt den B. Und jetzt ist der B ein Verletzter und verletzt den C. Und jetzt ist der C ein Verletzter und verletzt den D. Und wo geht das hin? Ja, es braucht einen Held, eine Heldin. Es braucht einen, der das abreißen lässt, die Kette des Leides, diesen Teufelskreis. Und der Held ist einer, der verletzt ist und darauf verzichtet, andere wieder zu verletzen, der es hält, der eine Alternative hat, der nicht einfach nur eine Retourkutsche fährt, der einfach zurückschlägt, der versucht, den sogenannten Feind dazu irgendwie zu verstehen, irgendwie mit ihm zu reden, irgendwie einen Kompromiss zu finden, irgendwie einen wenigstens gewaltlosen Widerstand zu leisten, wie es Gandhi ausgedrückt hat, oder notfalls auf Distanz zu gehen, aber der nicht, der Niveau hält, der sich nicht vom Aggressor auf eine tiefere Stufe der Aggression hinunterziehen lässt, sondern einfach Niveau hält. Das braucht es. Und das ist schwer, das ist schwer. Aber es ist die einzige Hoffnung auf Frieden, die es überhaupt gibt. Ich will Ihnen da so auch noch so ein einfaches Beispiel erzählen, das sich vielleicht erläutern lässt. Stellen Sie sich vor, ein Ehepaar hat einen Ärger miteinander. Ja, der Mann, der kommt immer abends zu spät heim. Ja, der versackt irgendwo in einer Kneipe und bis er dann endlich heimkommt, dann kommt er heim mit einer Bierpfanne. Die Frau ärgert sich grün und blau und beschimpft ihn und sagt, du Blödmann, und gibst das Geld aus für das blöde Bier, du kommst später heim, von dir hat man überhaupt nichts, mit dir kann man überhaupt nicht reden, sie beschimpft ihn. Naja, und weil sie immer beschimpft, geht der Mann auch nicht so gern nach Hause. Was erwartet ihn zu Hause? Nur geschimpft. Da muss er sich erst ein bisschen Mut antrinken, dass das Geschimpfe aushält. Da geht er wieder in die Kneipe. Und dann haben wir den Teufelskreis. Und jetzt stellen Sie sich einmal vor, einer durchbricht das Verhalten. Einer ist der Held oder die Heldin. Stellen Sie sich vor, der Mann durchbricht es. Das heißt, er kommt einmal früh nach Hause. Er weiß schon, Geschimpfe, nichts anderes gibt er, aber er kommt früh nach Hause. Er kommt nach Hause mit einem kleinen Blumensträußchen. Er steht früh vor der Tür mit dem Blumensträußchen. Die Frau, das Geschimpfe steckt schon in der Kehle, aber es bleibt irgendwie stecken. Ja, was ist jetzt los? Sie kann es gar nicht glauben. Sie, willst du mich bestechen oder was? Nein, sagt er, ich will dir nur eine Freude machen, weil ich will sagen, ich habe dich lieb. Boah. Also für die Frau ist das was Neues, nicht? Und wenn er das am nächsten Tag wieder macht und übernächsten Tag auch, also vielleicht kommt ein Tag, da kommt er nach Haus und sie gibt ihm einen Kuss auf die Wange. Vielleicht. Aber wir könnten es auch anders anfangen. Vielleicht könnte die Frau die Heldin sein. Ja? Er kommt spät nach Hause, er stinkt wieder nach Bier, er ist wieder ein Rüppel sondergleichen. Aber er kommt nach Hause, aber der Tisch ist hübsch gedeckt. Hübsch gedeckt. Es wartet ein gutes, warmes Essen auf ihn. Die Frau setzt sich zu ihm an den Tisch. Sie sagt, wie war dein Tag? Was anstrengend heute. Oh, das schaut schon ein bisschen anders aus. Das ist ja geradezu gemütlich zu Hause. Naja, und am nächsten Tag passiert das vielleicht noch einmal und noch einmal. Und irgendwann denkt sich der Mann nach der Arbeit, wozu soll ich in die Kneipe gehen? Ist so angenehm zu Hause. Schöner Tisch gedeckt, warmes Essen, eine liebevolle Frau. Ja, vielleicht ändert er auch sein Verhalten. Es braucht den Helden oder die Heldin. Es braucht jemand, der diesen Zirkel unterbricht. Ja, ja. Nämlich, wie schafft man es, ein Held zu sein oder eine Heldin? Das ist ja nicht leicht. Zwei Tipps könnte ich Ihnen geben. Das eine ist, dass Sie sich ganz klar bewusst sind, was von Ihnen ausgeht, entscheiden Sie. Sie haben eine Entscheidungsfreiheit. Sie sind keine Marionette. Sie sind kein Automat. Sie müssen nicht tun, was der andere tut. Sie müssen nicht. Ja, was von Ihnen ausgeht, ist Ihres. Sie können sich nicht aussuchen, was Sie empfangen von anderen Menschen. Das können wir sich nicht aussuchen, leider Gottes. Aber was von uns ausgeht, ist unseres und unsere Entscheidung und unsere Freiheit und unsere Verantwortung. Wenn man das klar im Bewusstsein hat, dann überlegt man sich, wer will ich denn sein? Will ich einer sein, der das Leid vermehrt in der Welt? Oder will ich einer sein, der die Hoffnung vermehrt in der Welt? Wer will ich sein? Das fällt einem leichter, also auf die Retourkutsche zu verzichten. Und das andere, was ich Ihnen auch empfehlen möchte, nämlich, man neigt dazu, im Gegner, im Feind, eine Art Teufel zu sehen, eine Verteufelung. Wenn man sich richtig ärgert über jemanden und Böses auf jemanden, dann spricht man alles Schlechte zu, dann sieht man überhaupt nichts mehr Gutes an dem, dann glaubt man, sieht man nur eine Teufelsratze. Aber in Wirklichkeit Kein Mensch ist ein Teufel, kein Mensch auf Erden. Jeder hat seine Personenwürde und jeder Mensch, auch der Schlechteste, wenn es so ausschaut, hat irgendwo auch lichte Seiten, vielleicht verborgen, versteckt, aber er hat auch irgendwo seine guten Seiten. Und wenn wir ganz ehrlich sind und uns selbst in den Spiegel schauen, dann müssen wir sagen, auch wir haben unsere eigenen Schattenseiten, auch wir sind nicht immer lieb und freundlich zu jedermann. Auch bei uns ist nicht immer alles so okay, wie es sein sollte. Und das heißt, der andere, der Feind, der ist genau ein Mensch wie ich. Mit Schwächen, aber auch mit Stärken, so wie ich selber. Und wenn man im Feind den Menschen sieht, dann ist es leichter, menschlich zu reagieren. Ich möchte Ihnen noch einen Spruch mitgeben, der mir so gut gefällt, ein Spruch von Luciano di Crescenzo. Er hat gesagt, wir sind die Engel mit nur einem Flügel, so hat er gesagt. Und fortgesetzt hat er, wenn wir fliegen wollen, müssen wir einander umarmen. Und wissen Sie, es ist tatsächlich so, auch der Feind, auch der Gegner, irgendwo hat er ein kleines Flügelchen, ja? Vielleicht versteckt hinterm Rücken, das sehen wir gerade nicht, aber irgendwo hat er es auch. Und wir selber, naja, wir haben natürlich einen großen, schönen Flügel. Ja, aber, auf der anderen Seite, da fehlt irgendwas, da ist so ein Stumpf, also, es ist nicht alles so gewachsen. Ja, also, wenn wir fliegen wollen, wenn wir uns ein bisschen erheben wollen über unsere eigenen Schwächen und Unzulänglichkeiten, ein bisschen, wenn wir fliegen wollen, dann müssen wir einander umarmen, denn dann haben wir zwei Flügelchen. Wenn wir uns also versöhnt haben mit unserer Vergangenheit, mit der Vergänglichkeit unseres Lebens und mit unseren Freunden, Angehörigen, Familien, Mitmenschen, ja, dann kann die Freude in unser Leben einziehen. Du willst noch ein bisschen was über die Freude sagen, gell?
Ja. Ja. Es ist ein Beispiel, wo ich erlebt habe, wie hier im Heim aus Leid Leistung wurde. Und zwar bei einer alten Frau, die ich also auch betreut habe. Und am Schluss hat sie sich so zurückgenommen, die finale Vorleistung heißt das in der Logotherapie. Sie werden es gleich hören. Bei einem meiner Besuche werde ich gebeten, zu einer Patientin zu kommen. Sie verweigert jeden Kontakt, will nichts essen und geht so oft sie kann, auch im Nachthemd und Pantoffeln aus dem Haus, weil sie will nach Haus. Die Schwestern sind verzweifelt, sie immer wieder zurückzuholen. Und ich setze mich, jetzt kommt auch was ganz Wichtiges, die habe ich bis jetzt nicht erwähnt, mit meiner Amelie, das ist mein Therapiehund. Die habe ich extra ausbilden lassen und die war so lieb und so gescheit und ist so gerne hierher gegangen. Ohne Leine, sie durfte im ganzen Haus herumgehen, sie hat auf Anschauen gefolgt, also ich musste gar nichts sagen. Die Maya kennt sie ja, gell? Zeitweise hatte ich auch zwei von der Sorte, einen alten haben wir auch noch gehabt. Und ich setze mich mit der Amelie, so hat sie geheißen, sie ist auch im Buch abgebildet, zu der alten Frau hin, die mich überhaupt nicht anschaut, nur weint und so langsam den Hund streichelt. Nach einiger Zeit die Worte, sie haben aber ein liebes Hunderl, haben wir gedacht, na fein, sie redet wenigstens was nicht. Ich ließ ihr Zeit, die Worte zu finden, die sie brauchte, und so erzählte sie mir weinerlich die Situation. Wissen Sie, ich bin ja jetzt zu nichts mehr gut. Mein Mann und ich, wir hatten eine herrliche Gastwirtschaft und wir haben uns so gut verstanden. Und jetzt ist er zu Hause allein, weil ich kann ja kaum mehr gehen. Und er muss halt jetzt allein sein und ich kann ihm nichts mehr kochen und ich kann nicht mehr für ihn da sein und das ist für mich so schrecklich und ich bin so unzufrieden und so will ich eigentlich nicht leben. Ich wusste, dass es für sie keine Möglichkeit gab, sie zu Hause wieder zurückzubringen. Sie war zu gebrechlich und langsam versuchte ich ihr klarzumachen, dass sie ja ihrem Mann auch eine Freude machen konnte, wenn sie im Heim war. Und da fragte ich, glauben Sie, dass sich Ihr Mann freut, wenn er kommt, der hat ja immer ein Essen gekocht und mitgebracht und ist dort gesessen wie eine Trauerweide im alten Schlafrock. Wenn sich der freut, wenn Sie so ausschauen? Nein, nein, sagt sie, ich war ja immer ordentlich beisammen und erfreut er sich sicher nicht. Sag ich, naja, Sie wollen ihm doch eine Freude machen. Ob Sie jetzt bei ihm zu Hause sind und eh nicht mehr gehen können oder er zu Ihnen kommt und Ihnen was Feines mitbringt und Sie schauen ordentlich aus, Sie ist ein Friseur im Haus und Sie können schön den Tisch herrichten. Und da hat sie erkannt, dass es auch für sie eine Möglichkeit gibt, Freude zu machen, und mit meiner und der Hilfe der Schwestern war sie bestens vorbereitet. Sie hat ihr Leiden in Leistung verwandelt. Sie hat für ihren Mann was geleistet und das war sicher nicht leicht, weil sie wollte ja ganz was anderes, sie wollte ja nach Hause. Aber dann habe ich ja immer wieder gesagt, was sie Tolles macht für ihren Mann und wie sie tüchtig ist. Und eigentlich nennt man das finale Vorleistung. Wenn man selber kein positives...
man kommt dem anderen Schritt entgegen.
Ja, nicht? Genau, den Schritt entgegen. Und das ist so wichtig. Und das habe ich dann immer wieder gemerkt. Also wenn man auch jemand nicht so besonders mag, dem sage ich heute was Nettes. Und auf einmal ist er so lieb und freundlich zu mir. Und vorher war ich immer grantig. Also es sind gewisse Dinge, die man psychologisch schon gut auffangen kann. Ja, und dann hat sie auch mit ihm gegessen dort und die Schwestern haben ihr müssen die Fingernägel lackieren und dass sie ordentlich frisiert ist und so. Ich habe sie immer sehr bewundert und der Mann war dann auch öfter da bei Veranstaltungen. Sie hat immer mitgesungen und den Hund hat sie so gern gehabt. Und jetzt muss ich was Lustiges erzählen. Der Hund ist unterm Tisch gelegen und sie sind alle rund im Kreis, meine Gruppe, und am Tisch war ein Sackerl mit Hundekeksen, also gute Hundekekse. Und ich musste kurz raus zur Oberschwester, die hat was gebraucht. Und ich komme zurück und das Sackerl ist leer. Merkwürdig, die können doch nicht alles dem Hund gefüttert haben, sagt die Dame neben mir. Ja, die waren gut. Sag ich, das können Sie doch nicht beißen, dass der Stein hat. Nein, wir haben alles in Kaffee einbröckelt. Also das war so herzig. Ja, und der Hund war halt der Liebling und ja, also sie hat auch die Leute mögen und die Leute haben das gespürt. Und ein Tier kann ungemein eine Emotion vermitteln. Nicht? Weil das Tier will ja nichts von der, die muss ja nichts machen, die lässt sie streicheln, die Amelie, und hofft, dass sie einen Keks kriegt, wenn es nicht die anderen essen. Ja, und so haben wir dann eigentlich wunderschöne Feste gefeiert. Also wir haben Kirtag gefeiert, da habe ich mir so Herzeln backen lassen vom Lebkuchenbäcker und dann haben wir getanzt und der gute Herr Barnagel hat uns immer so gute Sachen zukommen lassen, Würsteln und so und einen guten Kaffee und es haben alle mitgetan. Und was haben wir denn noch gemacht? Heurigen haben wir gemacht und sie war immer mit dabei und es war eigentlich eine Freude und sie hat immer auf ihren Mann gewartet, weil das war dann das Mittagessen und sie hat eine gute, schöne Zeit hier erlebt im Heim und ja, und wir haben halt so gut wir konnten, ich war ja nur ein, zwei Mal in der Woche da, Feste gefeiert. Und diese Feste, die haben irrsinnig gewirkt, gell, Meier? Die Leute, Meier hat mir ein paar Mal gesagt, du, ich weiß genau, wenn du da warst, da brauchen die kein Blutdruckmittel. Weil da sind sie ausgeglichen und da geht's. Ja, und das alles hat mir irrsinnig viel Freude gemacht, dass diese 30 Jahre waren keine Belastung, überhaupt nicht. Ich bin dann sehr zufrieden mit der Amelie wieder hinüber und nach Berchtoldsdorf gefahren. Haben wir gedacht, haben wir was Gutes getan und ich habe, glaube ich, mehr zurückgekriegt, habe ich immer gefühlt, als ich gib. Ich war halt so normal, nicht? Aber die haben sich so gefreut, für die war das wie Weihnachten, nicht? Wenn sie Kirtag haben spielen dürfen, nicht? Ja, so war das und ich habe das gern gemacht. Ich habe auch Zither gelernt. Also ich habe mir gedacht, viele alte Leute kennen noch von früher eine Oma, die vielleicht Zither gespielt hat und bei meiner schrecklichen Musikalität, was nicht leicht, aber ich konnte die Kinderlieder begleiten. Also da haben wir Zither gespielt und ja, und das Ganze waren 30 volle schöne Jahre, wo ich mir nie Gedanken machen musste, ob das richtig ist oder nicht richtig ist. Das war schön und so habe ich es erlebt und ja, das ist es.
Ich hoffe, wir haben Ihnen Mut gemacht, trotzdem ja zum Altsein zu sagen. Und wenn jetzt jemand noch wünscht, dass wir ein Buch signieren, das machen wir auch gerne. Und wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und dass Sie gekommen sind und dass Sie so mitgegangen und mitgedacht haben.